Es gibt viele, viele wichtige Erkenntnisse, die Gott uns geben möchte. Aber sehr oft blockieren wir die Erkenntnis dieser Zusagen, dass wir um etwas bitten, was er eigentlich schon getan hat. Und wir lernen müssen, mit dem zu rechnen, was eigentlich schon vollendet ist. Ganz besonders, wenn es um das Thema des Heiligen Geistes geht, bitten wir immer um etwas, was eigentlich schon zweifach geschehen ist, bei sehr vielen und bei dem einen oder anderen noch stattfinden muss. Das eine ist das Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Das Geschehen, dass er in diese Welt gekommen ist, ist einmalig, wie auch das Kommen Jesu in diese Welt, wie auch sein Sterben und seine Auferstehung. So dürfen wir natürlich, wenn wir in unseren Liedern oder unseren Gebeten bitten, komm, du Heiliger Geist, nicht glauben, dass jetzt etwas passiert, was Gott eigentlich schon getan hat. Und das liegt daran, dass wir meistens einer seltsamen Weise, obwohl es die Bibel nirgends so sagt, eine komische Einstellung haben zu dem Geist Gottes und eigentlich nicht so ganz richtig wissen, wer er ist. Wir denken, das ist irgendwie so eine besondere Zuwendung, die Gott uns gibt, in Verbindung mit dem, wenn wir um seinen Segen bitten, um seine Führung bitten. Nein, das Kommen des Heiligen Geistes war eigentlich das Kommen, Wiederkommen des Sohnes Gottes. Ich war ganz erschüttert, dass ich vor zwei Jahren im Radio mitbekommen habe, wie eine Bischöfin gefragt ist, sie wird keinen Namen dranhängen, was das so mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Worauf sie sagt, das ist so, wenn man in bestimmte Gebäude geht oder Schlösser geht, dann ist da so eine Atmosphäre. Ich habe Luft angehalten und schnell wieder in meine Bibel geguckt. Und darin steht, dass Jesus Christus seinen Jüngern gesagt hat, so steht es im Johannes 14, dass er sie nicht alleine lassen will. Er verabschiedet sich, er sagt, ich bereite einen Platz für euch und es wird geschichtlich nochmal so sein, und damit rechnen alle Christen weltweit, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Aber das würde ja bedeuten, dass wir oder dass die Jünger eine bessere Beziehung hatten, weil sie bei ihm waren. Und wir mit zweit, ja, abgespeist werden, mit dem Zweitbesten, da kommt der, wie das Jesus sagt, dann werde ich einen anderen schicken. Ich will keinen anderen, haben die Jünger gedacht. Und wir wollen auch keinen anderen. Wir wollen Jesus. Und dann erklärt das Jesus, wenn er sagt, denn wenn der Geist der Wahrheit kommt, welchen die Welt nicht kann empfangen, sie sieht ihn nicht, kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ja, wir verstehen es. Am Ende der Zeiten, dann kommst du. Nein. Ich habe euch gerufen. Ich habe euch in meine Nachfolge berufen. Und ich lasse mich nie wieder, will ich getrennt werden von euch. Und ihr sollt nie getrennt werden von mir. Ein paar Zeilen später sagt Jesus und antwortet, wer mich liebt, der wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung in ihm machen. Das heißt, Jesus Christus hat genau denselben Wunsch gehabt wie die Jünger, mit verbunden zu bleiben mit ihm. Und obwohl er sich physisch, äußerlich von ihnen abgesetzt hat, gen Himmel gefahren und bereitet einen Platz und sitzt zu Rechten des Vaters, ist das große Geheimnis, dass mit Pfingsten dieser zu Rechten des Vaters sitzende Sohn Gottes, der eines Tages sichtbar wiederkommen wird, inzwischen wiedergekommen ist durch den Heiligen Geist, um in uns zu wohnen und durch uns zu leben. Fazit: Wer ist der Heilige Geist? Es ist der gegenwärtige Jesus Christus in uns, in seiner Abwesenheit. Jetzt denkt mal scharf nach. Er ist noch nicht wieder physisch da. Er ist noch bei seinem Vater zu Rechten und wartet auf das Geschehen, wenn er wiederkommen wird in diese Erde. Aber inzwischen macht er Wohnung in unserem Herzen. Und deswegen bin ich so begeistert von Jesus. Denn das gibt uns seit Pfingsten die Garantie, dass dies nicht eine Einbildung ist. Unsere Begeisterung ist keine Euphorie, wie sie im Moment bei den Deutschen ist und morgen Abend auch mich wieder überfällt. Wenn ich da so eine Sendung sehe und da hinter einem Ball hergucke, dann bin ich euphorisch. Und wehe, meine Frau macht denn irgendetwas, was da störend ist. Aber Euphorie ist nicht das, wenn wir sagen, wir sind begeistert von dem Leben, sondern es heißt, dass wir begeistert, und das ist eigentlich durch eure Einladung erst mir ist richtig bewusst geworden, dass da das Wort Geist drin steckt. Begeistert leben heißt also nichts anderes als im Geiste Gottes leben oder in und mit Jesus Christus leben. Dasselbe. Wer das nicht glaubt, muss einfach den Römer 8 lesen. Wenn ihr mir mehr Zeit gegeben hättet, hätte ich den jetzt ausgelegt. Denn da geht es immer um den Geist Gottes. Im selben Atemzug sagt Paulus, Geist Gottes, Geist Christi, der Geist, der Heilige Geist, der von Jesus kommt. Also immer wieder. Und es ist immer dasselbe. Ob Vater, Sohn oder Heilige Geist, es ist die Gottheit, die A dafür gesorgt hat, dass wir in diese Welt kamen als Ebenbilder Gottes, die dafür gesorgt hat, dass der Sohn Gottes kam, um uns zu erlösen und uns zu versöhnen mit dem Vater. Und jetzt kommt das, worum wir uns so eigentlich begeistert sein sollten. Macht dieser Sohn Gottes durch den Geist Wohnung in uns. Der kann es nicht aushalten, zu warten im Himmel, bis wir kommen. Der kommt jetzt durch den Glauben in der Bekehrung zu uns. Steht's im Epheserbrief, steht da, dass wenn wir die Predigt hören und zum Glauben kommen, versiegelt uns Gott mit dem Heiligen Geist. Wozu das Ganze? Ihr Lieben, aus einem ganz bestimmten Grund, dass sich im Grunde das Leben Jesu in und durch uns Versager und Sünder und schwache Leute fortsetzen kann. Das hat mein geistlicher Vater, der Gründer, auch der Fackelträger, so schön ausgedrückt. Das ist, dass wir das Kleid sind, das Jesus umkleidet. Das kommt ja nicht auf den Frack an, sondern auf das Leben. Und wenn der Arm jetzt auf einmal meine Jacke anfangen würde, mich hier zu steuern und anderes mit mir zu machen, als was ich vorhabe, wäre es nur störend. Und so sagte Jesus Christus sich, ich werde in euch einziehen und durch euch mein Leben fortsetzen. Mein Plan für euer Leben ist, dass ich durch euch lebe. Und das macht mich so glücklich, dass ich da nichts anstreben muss, damit ich nicht etwas hervorbringen muss, um bei ihm gefällig zu sein. Ihr Lieben, Begeisterung, da gibt es noch ein Fremdwort, das heißt nämlich Enthusiasmus. Und dann habe ich das mal nachgesehen, weil ich etwas Vernünftiges hier sagen wollte. Und dann habe ich gesehen in einem Wörterbuch, das heißt griechisch Entheos. Und Theos heißt Gott. Und dann habe ich noch mal in einem anderen englischen Buch nachgelesen, da steht da drin, von Gott eingenommen. Wenn du begeistert bist, ist echte Begeisterung dann, wenn du von Gott eingenommen bist. Wenn wir ihn, Jesus, aufnehmen im Glauben. Und ich hoffe, in ihrem Leben hat dieser Moment stattgefunden. Dann dürfen sie gewiss sein, dass Gott sie eingenommen hat. Sie sind jetzt Kind Gottes, Besitz des Herrn. Aber jetzt sollen wir uns natürlich auch entsprechend so verhalten. Machen wir gute Reklame für Jesus. Oh, deswegen lasse ich immer meine Frau zu Hause. Denn die könnte jetzt so vieles aufzählen, sagte, das hast du immer so gepredigt, aber wann lebst du es mal endlich? Das stimmt, das stimmt. Und damit die nicht da mich hier so anguckt, lasse ich sagen, habe ich immer, du hast bestimmt was Besseres zu tun, als mit mir mitzugehen. Manchmal sage ich auch, denn wenn es zu schlimm ist, weißt du, Frauchen, ich predige es und du lebst es. Aber auch das zieht nicht ganz. Und darum möchte ich euch sagen, dieses enthusiastisch sein, das heißt in Gott sein und von ihm eingenommen zu werden, bedeutet, dass das das Geheimnis ist, warum wir so begeistert mit Jesus leben wollen. Worin liegt die? Nun, in eigentlich dem nächsten Kapitel steht das, und das steht nämlich im Kapitel 16. Im Kapitel 14 steht, wer ist der Heilige Geist? Ich sage es nochmal, das ist Jesus gegenwärtig in uns während seiner Abwesenheit. Dass hier keiner mehr rausgeht, wie weit es im Glauben nachvollziehen können oder so, weiß ich nicht. Aber dass jeder Deutsche, der eigentlich auf der Bibel und der Grundlage des Glaubens erzogen und unsere Gesetze sind, er muss das wissen, dass er nicht nur weiß, wer ist Gott und wer ist der Sohn, sondern auch, wer ist der Heilige Geist. Und das ist eine traurige Sache, dass nicht nur die allgemeinen Deutschen oder Menschen das nicht wissen, sondern viele Christen auch nicht so richtig wissen, wer das ist. Jesus, als er sich verabschiedete von den Jüngern, waren die traurig. Du gehst weg. Wir wollen nicht mehr von dir getrennt werden. Wir wollen bei dir sein. Und er sagte mit anderen Worten, keine Bange, wartet noch mal, wenn ich gehe, 10 Tage später komme ich wieder. Ich will euch nicht alleine lassen. Ich werde zu euch kommen und bei euch sein. Und dann spricht er in dem nächsten Kapitel über die Wirkung des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn Jesus in uns ist, wenn er durch den Geist Gottes in uns lebt, was passiert dann? 3 Dinge. Und damit ich da nicht so theologisch lang rede darüber, habe ich nochmal zurückgegriffen auf ein Buch, beziehungsweise ein Andachtsbuch von Christlieb. Und Christlieb in dem Andachtsbuch hat mir geholfen, diese schwierige Stelle im Johannes 16 zu verstehen. Ich lese gerade diese Stelle, die Wirkung des Heiligen Geistes. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt, wo gehst du hin? Sondern weil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt auch der Tröster nicht. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wir haben verstanden, komme ich wieder. Und wenn derselbe kommen wird, jetzt kommen 3 Dinge, die passieren. 3 Dinge. Das erste, wenn der Geist Gottes kommt, wirkt dir etwas ganz global, ganz allgemein, damit wir überhaupt es wagen können, Mission zu treiben und von Gott zu reden. Dass das, was wir denn sagen, auch ein Echo findet in den Herzen der Menschen, hat Gott den Heiligen Geist gegeben. Denn es ist nicht unsere Überzeugungskraft, die einen Menschen überwindet und ihn zur Erkenntnis bringt, seiner Sünde und des Lebens in Christus. Das macht der Heilige Geist. Denn er sagt hier, wenn derselbe kommen wird, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Erstens. Das Zweite, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit führen. Begeistert? Also, als ich das las, war ich von Herzen dankbar, dass Gott etwas Wunderbares tut. Einmal sorgt er dafür, indem er mir die Augen öffnet, was so Sünde in meinem Leben tut und bewirkt. Die meisten kehren das unter Teppich, hängen ein Mäntelchen darüber. Aber gerade das, dass er kommt und diagnostiziert mein Herz und mein Leben, und dann habe ich eine ziemliche miese Erkenntnis, das ist die Bad News, die schlechte Nachricht. Kann man sich darüber freuen? Nein. Gehen Sie mal zum Doktor und der überrascht Sie mit einer schlechten Nachricht. Da gehen Sie auch nicht jubelnd aus dem Wartesaal raus. Aber wenn er mit der schlechten Nachricht gleich eine gute nachschiebt, und er sagt, das ist ziemlich gefährlich, was Sie da in sich haben, aber das können wir beseitigen. Das ist die gute Nachricht. Und so kommt der Heilige Geist und zeigt erstmal dem Menschen diese Gravitation, diese Anziehungskraft und das uns hineinziehen bis in die Hölle der Sünde. Und da ist keiner ohne Sünde. Nicht einer. Und das ist keine gute Nachricht. Darüber freut man sich nicht. Sondern dann kommt die gute Nachricht und dir kann Vergebung widerfahren. Ich öffne dir nicht nur die Augen, dass du die Sünde erkennst, sondern ich zeige dir, wie du wieder gerecht wirst und wie das Gericht nicht über dich kommt, sondern über meinen Sohn, damit du frei sein kannst. Und dieser Pastor da im Sauerland, der Gott liebt, die hat gesagt, das ist die Arbeit, die im Alten Testament zum Beispiel der Nathan gemacht hat. Kennen Sie Nathan? Nathan war der persönliche Seelsorger von David. Und Nathan kommt eines Tages und sagt zum David, hör mal zu. Und erzählt ihm eine Geschichte, wie ein reicher Mann einem armen Mann das letzte Schaf weggenommen hat. Und David in seiner ganzen Gerechtigkeit, er ist sauer und sagt, der ist ein Mann des Todes. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Und David, obwohl er König ist und hätte gleich diesen Propheten rausschmeißen können, er schlägt auf seine Brust und sagt, ich habe gesündigt. Denn Nathan hat ihm die Augen geöffnet und David erkennt das. Und dann sagt Nathan, weil du das eingesehen hast und das bekannt hast, wird dir Vergebung gegeben. Du kannst wieder mit Gott versöhnt sein. Ihr Lieben, das ist das Werk des Heiligen Geistes. So wie ein Nathan kommt und sagt, den Finger in die Wunde legt, Bad News, König, du hast gesündigt, du bist ein Mann des Todes. Aber gute Nachricht, diese Sünde wird dir vergeben, weil du sie bekannt hast, weil du sie abgegeben hast. Darf ich Sie mal was Persönliches fragen? Wann haben Sie ganz innigst ergriffen und kapiert, dass wir nur so einen Zugang haben, wie wir gleich beten werden, indem wir den Vater unseres Herrn Jesus Christus mit Vater anreden dürfen? Diese intime Beziehung, die haben wir deswegen, weil wir mit Gott versöhnt wurden. Aber jeder von uns muss das persönlich für sich in Anspruch nehmen. Und wie macht er das? Ich werde nie vergessen, ich bin ja in Aurich groß geworden. Und da hat dieser Engländer, dieser Major Thomas, der Gründer der Fackelträger, gepredigt. Und der hat auf der Treppe gestanden und sich verabschiedet von den Gästen, die da zugehört hatten, von aus der Kirchengemeinde. Und da kam ein junger Mann, ging so mit langem Gesicht an ihm, wollte gerade vorübergehen. Da greift ihn der Prediger und sagt, war es so schlimm? Nein. Glaubst du, dass Jesus wirklich dir vergeben kann, vergeben hat eigentlich schon, und du das in Anspruch nehmen kannst? Ich denke schon. Sagt er, was fehlt denn noch? Warum sagst du nicht einfach, schlicht und einfach, danke? Da riss er sein Käppi, das hat man noch damals aufgehabt, so eine Mütze, runter vom Kopf, stellte sich da mitten, wo all die Leute rumliefen, auf die Kirchentreppe hin und sagt, danke. Und ist weggegangen. 10 Jahre später hat dieser Major Thomas in Kanada in einer Bibelschule unterrichtet. Da kommt da so ein großer Mann auf ihn zu und sagt, wissen Sie, wer ich bin? Und er sagte, nein, woher? In Aurich aus Friesland haben sie mir gezeigt, wie ich einfach nur mit einem Danke aus ganzem Herzen die Erlösung annehmen darf. Und das habe ich gemacht und bereite mich gerade dafür, Missionar zu werden. Keiner von uns muss noch etwas tun. Aber wann ist ein Danke für diese Erlösung über Ihre Lippen gekommen und ihr, die ihr dieser Gewissheit so sicher seid, wann haben wir uns das letzte Mal dafür bedankt? Der Heilige Geist öffnet uns die Augen, damit wir Sünde erkennen, aber auch dann die Vergebung in Anspruch nehmen können. Herrlich? Grund, glücklich zu sein? Enthusiastisch, von Gott ergriffen, von Gott eingenommen, begeistert leben heißt, dankbar zu leben, dass ich weiß, wo ich entsorgen kann. Ich habe meinen grünen Punkt. Sie auch? Und das Zweite, was er hier sagt, das ist, dass er ja sagt, wenn der Geist Gottes kommt, dann wird er nicht nur der Welt die Augen öffnen, damit sie die Sünde erkennen, sondern er sagt, wenn der Geist Gottes kommt, er wird mich in alle Wahrheit führen. Und da sagt dieser Pastor aus dem Sauerland, lebt nicht, er ist schon lange bei dem Herrn, er sagt, das ist genauso, wie das der Philippus gemacht hat mit dem Kämmerer. Und ich dann danach geschlagen. Und in Apostelgeschichte 8 gefunden, wie dieser Kämmerer, der sich da eine Schriftrolle gekauft hat und ist wieder nach Äthiopien zurückgereist. Und als er da durch diese Wüste kommt, hat der Geist Gottes dem Philippus aufgetragen, dorthin zu gehen. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu, hörte, dass er den Propheten Jesaja las und sprach, verstehst du auch, was du liest? Und das sagen viele, viele Menschen, wenn sie die Bibel öffnen. Und wenn ich ihnen sage, empfehle, lies doch einfach die Bibel. Ich verstehe sie nicht. Hier war genauso einer, dem das so ging. Verstehst du auch, was du liest? Und er sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und bat Philippus, dass er aufstiege und sich zu ihm setzte. Und dann legte Philippus ihm die Schrift aus. Und was mir hier so gut gefiel, er legte diese alttestamentliche Schrift aus, dass sie fängt von diesem Text an, über Jesus zu reden. Philippus aber tat seinen Mund auf, fing an diesem Wort der Schrift an und predigte ihm die Good News von Jesus. Wer von Ihnen kennt noch diesen guten alten geistlichen Schlager? Jesu Name nie verklinget, ewiglich bleibt er bestehen. Wow, was haben wir das geschmettert? Was sind wir durch die Straßen gegangen? Was habe ich mich in Hannover in so eine Kirchenruine mit unseren jungen Leuten gestellt? Und dann haben wir da die Klampfe genommen und dann haben wir gesungen, voller Begeisterung, Jesu Name nie verklingelt. Warum? Euphorisch? Nein, das ist Enthusiasmus. Da waren wir von Gott ergriffen. Und es tut mir manchmal leid, wenn ich so sehe, dass ich im Grunde manchmal diese Begeisterung verliere. Er wird dich in alle Wahrheit führen. Wissen Sie, was das Ziel ist, wenn wir die Bibel lesen? Nicht Gott einen Gefallen tun, damit er sieht, wie viele Kapitel wir wieder gelesen haben. Denn der kennt die Bibel auswendig, den müssen wir ihm nicht vorlesen. Sondern dass wir in diesem Wort Jesus entdecken. Denn dieses Wort ist der Liebesbrief Gottes und er spricht von der ersten, auch Altes Testament, bis zur letzten Seite von Jesus. Und wenn wir durch den Geist Gottes gelehrt werden, dann werden uns nach und nach die Augen geöffnet und wir entdecken auf einmal in diesem Wort unseren Herrn und Heiland. Und das ist die Wahrheit. Denn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und in der Schrift die Wahrheit finden bedeutet in der Schrift Jesus entdecken. Und darum sind wir so begeistert. Da lese ich im Alten Testament irgendwas in dem dritten Buch Mose, was man meistens überspringt, über die gesamten Gesetze und Opferungen. Auf einmal geht einem dann Licht auf. Das ist genauso wie bei dem Herrn. Das ist genauso wie auf Golgatha, wie er hingeführt wurde, dieses Opferlamm. Und wie er dann die Sünde auf sich genommen hat. Und dann merke ich, wir lesen hier im Wort Gottes in einem geheimnisvollen Buch. Einem Buch, das wir deswegen so schätzen, weil wir den Autoren kennen. Und das macht der Heilige Geist.
Ich habe das mal gehört, ich weiß nicht, wie weit das einfach nur eine Geschichte war oder ob das so echt war. Da soll so eine junge Frau ein Buch sich gekauft haben, weil es wurde ihr empfohlen. Dann hat sie das gelesen und dann hat sie das gar nicht gut gefunden, hat das so unter das Bett geschmissen. Und dann irgendwann ist sie da mit anderen Mädels zu auf einer Party gegangen und da waren ganz viele gelehrige Leute und unter anderem tanzte sie mit jemand und während sie mit dem tanzte, sprachen sie zusammen und da offenbarte dieser Mann, dass er eigentlich ein Autor ist und da war sie hellhörig und hatte gefragt, ja, was haben Sie denn so geschrieben? Und mit einmal erzählte, gab er den Titelpreis einen von denen und sie entdeckte, das ist das langweilige Buch, was ich da unters Bett geschmissen habe. Aber sie mochte den. Und die fand Gefallen an ihm. Und die war noch nicht ganz in der Wohnung. Da war sie schon mit dem Kopf unter dem Bett, hat dieses Buch rausgeholt und fand es wunderbar.
Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. So schreibt es Paulus nachher im Römerbrief. Und welche der Geist Gottes treibt, die sind seine Kinder. Treibt es dich hin zum Wort Gottes oder ist das eine langweilige Lektüre? Denn hast du den Inhalt noch nicht erfasst. Dieser Inhalt spricht von der Person, von der wir so begeistert sind, voll Enthusiasmus, weil wir von Gott ergriffen sind. Und dann das dritte und letzte, da sagt der Pastor, wenn wir das verstehen wollen, müssen wir eigentlich nur an Johannes den Täufer denken. Und dann, es geht hier darum, dass wir, so sagt es denn im Johannesevangelium, was der Heilige Geist tut, er will diesen Jesus groß machen. Derselbe wird mich verherrlichen. Der wird von mir reden. Der wird von mir das Leben nehmen und es euch geben. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Und dann hat er gesagt, das ist so wie bei Johannes dem Täufer. Und da habe ich natürlich sofort im Johannesevangelium nachgeblättert. Und Johannes der Täufer, wissen Sie, wer das war? Das war der Wegbereiter für Jesus. Der hat von ihm geredet und gut geredet. Und dann kamen die Leute und haben gesagt, wer bist du? Er sagt, ich bin niemand. Ja, einen Moment, du musst doch was sein. Ich bin eigentlich nur der Wegbereiter. Ich bin wie eine Stimme. Aber eine Stimme ohne Wort ist sinnlos. Wenn Sie es nicht glauben, gehen Sie gleich raus und unterhalten sich miteinander ohne Worte. Nur Stimme. Das wäre ein Spaß. Und ich wäre hierher gekommen und hätte gesagt, ihr braucht meine Worte nicht hören, Hauptsache meine schöne, sonore Stimme. Und ihr geht dann weg und sagt, der Gunter Kiener hat eine wunderbare Stimme. Was hat er denn gesagt? Weiß ich nicht. Aber eine schöne Stimme. Das ist Blödsinn. Hallo, ja, den ladet ihr ja nie wieder ein, der ist ja. Johannes sagt mit anderen Worten, nimmst du Jesus weg von mir, habe ich keine Botschaft und habe ich keine Botschaft, dann kann ich noch so viel reden und plappern, bedeutet nichts. Er sagt es mit den anderen Worten, Jesus muss zunehmen und ich muss abnehmen. Er war vor mir, und er wird nach mir sein. Ehe ich mit euch gesprochen habe, hatte ich das Wort, was ich euch sagen wollte, schon in meinem Kopf. Jetzt kommt das über meine Lippen, 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 Lippen. Jetzt hören die Lippen auf, das zu sagen, und bei euch ist das Wort angekommen, das Wort Lippen. Und so ist das eigentlich, wenn Jesus verherrlicht wird. Denn soll er groß werden in uns. Und wir sagen mit Johannes dem Täufer, er muss zunehmen. Es geht um ihn und nicht um mich. Er ist nicht dafür, dass ich ihn anzapfe, um immer meinen Segen zu bekommen, sondern ich stelle mich ihm zur Verfügung, damit er wieder einen Mund hat, eine Stimme hat. Aber er muss der Inhalt sein. Er muss dieses Wort sein. Und genau das hat Johannes gesagt. Und das ist, was die Bibel sagt, wenn Jesus davon sprach im hohen priesterlichen Gebet. Vater, auf Erden habe ich von dir geredet. Ich habe dich, den Menschen, groß gemacht. Und jetzt, wenn ich gehe, dann mach du mich groß, indem du durch deinen Geist und meinen Geist, den Heiligen Geist, Gott, dem Heiligen Geist, mich jetzt verwirklichst in dem Menschen. Und das ist, was es heißt, gläubig zu sein. Überführt von der Sünde, geführt in dem Wort Gottes, zu dem einen Ziel, dass Jesus groß macht. Groß gemacht wird in deinem und meinem Leben. Letzte Frage. Hast du den Heiligen Geist? Paulus sagt, wenn du den Geist hast, dann werden diese Wahrheiten sichtbar werden in deinem Herzen. Du wirst sensibel, wenn es um Sünde geht. Guckst nicht, dass das die anderen haben, sondern schlägst an deine Brust. Du wirst dankbar, dass dir vergeben ist. Du liest die Bibel und findest Jesus da drin. Du möchtest leben, damit er wahrgenommen wird durch dein Verhalten. Und er wundert dich, wieso mache ich das eigentlich? Das geschieht durch Gott selber, in der Kraft des Heiligen Geistes. Du wirst wissen, ob du ein Kind Gottes bist, wenn diese Elemente, diese drei Wirkungsgrade des Heiligen Geistes wirksam werden in deinem Leben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich den Heiligen Geist habe. Ich kann mich nicht erinnern, jemals Jesus aufgenommen zu haben in meinem Leben. Dann denk doch bitte an das Lukas-Evangelium, wo ein Mann kam nachts und hat versucht, noch etwas Essen zu bekommen und musste sich sehr anstrengen und da rütteln und schütteln. Und dann sagt Jesus in dieser Erklärung später, bittet, es wird euch gegeben. Bittet, es wird euch gegeben. Er sagt, bittet um den Heiligen Geist. Er ist Pfingsten gekommen, aber hat da schon Residenz gemacht in deinem Herzen. Wenn ihr als schlechte Eltern schon euren Kindern Gutes geben könnt, wie viel mehr will der Vater den Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Und wenn du das tust, wenn du es nie zuvor getan hast, erhört Jesus dein Gebet. Das hat er versprochen. Und dann kannst du aus diesem Kirchraum rausgehen und dich freuen, dass das Leben in dir begonnen hat. Und die Begeisterung beginnt, der Enthusiasmus von Gott eingenommen. Ich möchte mit euch still sein und mit euch beten. Begeistert leben, Herr, das ist unser Thema. Und es geht nicht um irgendwelche Stimulanzen. Es geht nicht um irgendwelche Kicks und Freuden, die eine Weile helfen, uns Begeisterung zu verschaffen. Euphorisch zu machen. Nein, Herr, begeistert leben, das heißt mit Jesus leben, durch den Heiligen Geist. Und darum hier und jetzt schenke es, dass jemand, der noch nie in seinem Leben Danke gesagt hat, mehr brauche ich nicht zu sagen, Danke, das hast du für mich getan. Und darum öffne ich hier und jetzt mein Leben, dass du in und durch mich gerade diese Werke vollendest. Und wir, die wir uns schon viele Jahre daran erfreuen, deine Kinder zu sein, vergib uns, weil wir dir schon lange nicht mehr gedankt haben. Hier und jetzt wollen wir das tun, im Namen Jesu. Amen.